Hallo liebe Zuhörer und Leidensgenossen, ich möchte euch heute wieder herzlich willkommen heißen und zu einer neuen Folge Lost in Western Society einladen. Viel Spaß! Mit dieser Episode möchte ich ein Format einbringen, das uns wahrscheinlich allen auf den Nägeln brennt, und zwar die vielen, vielen Einzelfälle. Seien es sexuelle Belästigungen, versuchte oder vollendete Vergewaltigungen, Clan-Kriminalität, Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute, die angegriffen werden. Die komplette Palette, also all das, was wir täglich mittlerweile, mitunter mehrfach im Regionalteil, im Überregionalteil, selten auch im nationalen Teil, also dass es in die nationalen entweder Nachrichten im Fernsehen oder in der Presse kommt, sehr häufig lesen wir es im Regionalteil, ganz, ganz oft sogar nur unter ferner Liefen. Und wir lesen oder hören es von anderen, von Bekannten, Verwandten. Hast du das gehört? Die und die ist wieder in der Bahn angegrapscht worden, oder zwei, drei Jugendliche haben ihr den Penis gezeigt und haben masturbiert. Das hört man von weiblichen Bekannten, Freunden und Verwandten mittlerweile sehr, sehr oft. Man liest es auch ganz oft, junge Mädchen, die mit dem Zug, mit dem Bus oder auch mit der Straßenbahn zur Schule fahren. Das ist alltäglich geworden. Man kann es abhaken als Kleinigkeiten. Meiner Meinung nach sind es keine Kleinigkeiten. Gerade die jungen Mädchen, die unbedarft sein sollten, die ihre ganze Kindheit noch vor sich haben, die werden auf einmal mit einer Realität konfrontiert, mit der Generationen von deutschen Kindern nicht aufwachsen muss. Und sie werden vor allen Dingen darauf konditioniert, dieser Art Verhalten Platz zu machen. Denn dadurch, dass, seien wir ehrlich, nichts passiert im Großen und Ganzen, die Leute werden vielleicht, wenn sie angezeigt werden, falls sie angezeigt werden, was ja auch sehr selten vorkommt, werden wieder auf freien Fuß gelassen oder kriegen eine Anzeige, die ins Nichts führt, wie wir mittlerweile auch wissen, wenn man sich sämtliche Berichte durchliest, was denn Wochen, Monate später mitunter von den Gerichten entschieden wird, falls es überhaupt vors Gericht kommt. Ganz oft wird wegen Geringfügigkeit wird der Fall eingestellt, und bis dahin hat der oder haben die Täter schon zig andere Taten vollbracht und begangen. Das heißt, unsere jungen Mädchen und natürlich auch unsere jungen Jungs, also die, sag mal, die Alterskohorte von 6 bis 16, von 6 bis 20 von mir aus auch gerne, also auch junge Frauen, bekommen mit, dass im öffentlichen Raum oder dass sie im öffentlichen Raum auf sich alleine gestellt sind. Und was bedeutet das? Rückzug ins Private, beziehungsweise man nimmt dann doch eher mal den Vater, den Bruder, den Freund oder irgendeinen Bekannten mit. Man liest das mittlerweile so oft. Ich persönlich höre das so oft von Bekannten, von Freunden. Es gibt keine Frau mehr, die ohne Pfefferspray herumläuft. Junge Mädchen, 5, 6, 7, 8 Jahre, die kannst du nicht mit dem Pfefferspray rumlaufen lassen. Was macht man mit denen? Gut, das Phänomen der Helikoptereltern, das gab es schon vorher, zugegeben. Aber ich meine, das hat sich intensiviert durch die Flüchtlingskrise, beziehungsweise auch durch Sachen, die es vor der Flüchtlingskrise schon gab, dass diese sogenannten Helikoptereltern oder Helikoptermütter zum großen Teil ja sich einfach nur Sorgen um ihre Kinder machen. Wie kommen die sicher zur Schule, ohne belästigt zu werden, ohne angegraben zu werden? Wir wollen jetzt nicht von Entführungen und Vergewaltigung sprechen, aber das tägliche, ja, die tägliche Belästigung, das tägliche von Leuten angestarrt werden, die man nicht kennt. Da hat sich einiges zum Negativen geändert. Und daher möchte ich die heutige Folge bzw. das heutige Format, was ich einführen möchte, dazu nutzen, um regelmäßig vielleicht im Zwei-Wochen-Takt diese sogenannten Einzelfälle zu begutachten. Und zwar heißt das Format, wie man im Titel ja schon sehen kann, Fall für Fall ein Einzelfall. Wir beginnen jetzt mit der Episode 001. Ich habe mir ein paar Artikel herausgesucht, die leider nicht schwer zu finden waren über die letzten zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nicht mal richtig danach gesucht. Das waren vor allen Dingen im Fokus in der Welt und einigen anderen Lokalzeitungen einfach nur unter ferner Liefen kleine Meldungen mitunter auch etwas größer. Einfach nur Meldungen, die ich nicht gesucht habe. Ich habe nicht speziell nach Belästigung, Kopftritte oder dass Leute mit mehreren auf einen raufgegangen sind und in der Straßenbahn den mit dem Messer angegriffen haben. Das sind mittlerweile wirklich, wie ich schon gesagt habe, tägliche Vorfälle. Und zwar, ich behaupte mal, wenn ich das richtig rauslese, jeden Tag in größeren Städten mehrfach. Und dabei ist das Phänomen des Ausweichens, des, ich sag mal, sich Zurückziehens von der Urbevölkerung, von ganz plakativ von uns Deutschen oder von denen, die schon länger hier leben, ist noch gar nicht mit inbegriffen, dass man sich zurückzieht. Also das neue Biedermeier-Zeitalter sozusagen, was wir hier einläuten. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel schlimmer. Es werden sich Blöcke bilden, was nie gut sein kann. Aber was soll man machen? Soll man als Vater, als Bruder, als Mutter, als wer auch immer, seiner Tochter oder seiner Schwester, seiner Ehefrau sagen, jetzt sind sie halt hier, also jetzt werd mal belästigt, werd mal vergewaltigt, das musst du so tun, im Zeichen der Willkommenskultur. Diese Rückzugsprozesse, die haben schon lange, lange vor der Flüchtlingskrise begonnen und sie haben sich jetzt intensiviert, sie werden sich weiter intensivieren. Kulturelles Verständnis, kulturelles Miteinander wird es auf breiter Fläche nicht mehr geben, denn dieser Konsens, dass alle Deutschen im Prinzip Nazis sind und deswegen die Klappe halten müssen, der bricht mit jeder Vergewaltigung, mit jedem Mord, mit jedem Messerangriff, mit jedem Kopftritt und mit jedem ins Koma treten, Koma prügeln, bricht er auf, weil Leute merken, hey Mensch, der sogenannte konträre Rassismus, also der Rassismus gegenüber Deutschen, warum auch immer der Gegenrassismus heißt oder was weiß ich, anderer Rassismus, es ist Rassismus. Wir sind eine Volksgruppe, genauso wie andere Menschen Volksgruppen haben oder Ethnizitäten, Nationalitäten, egal welche Identität eine Gruppe mitbringt. Man sagt uns immer, dass wir Deutschen die Rassisten sind. Ich habe in den 90er Jahren Deutschenfeindlichkeit in meiner Schule erlebt und damals waren es dann eben Türken. Waren die noch weit in der Minderheit. Und egal wie viele oder egal welche Artikel man liest über Schule heutzutage, auch schon in den frühen 2000er Jahren dann, man liest wirklich nur noch entweder Christen, Atheisten, also Deutsche, Juden, Russlandstämmige, egal wer darüber spricht, ja, wir haben Rassismus erlebt. Das ist Rassismus von Muslimen, von Türken, von Arabern. Mittlerweile liest man ja schon, noch nicht mal mehr durch die Blume, liest man von Lehrern en masse, dass sie angegriffen werden, dass sie beleidigt werden, dass Lehrerinnen gar nicht mehr zugehört wird und ne, du deutsche Schlampe, du deutsche Hure, was man so alles hört. Der deutschen Hass ist nicht mehr auf dem Schulhof gegenüber deutschen oder andersgläubigen Schülern von den Muslimen, sondern mittlerweile ist es in der Schulklasse den Lehrern gegenüber. Und deswegen liest man, also ich behaupte mal, ich habe so vor 5, 6 Jahren das erste Mal mehrfach von Lehrern gelesen, die zuerst noch unter der Hand gesagt haben, ja, wir haben ein Problem mit einer gewissen Klientel. Heutzutage lese ich das vielleicht 4, 5 Mal im Monat. Das heißt, Lehrer können nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und sagen, was auf dem Schulhof geschieht, das ist uns egal. Also unsere Mündel, unsere Kinder, egal welcher Herkunft, in diesem Fall dann die deutschen Opfer, die sind uns egal, Hauptsache wir haben in unserem Lehrerzimmer unsere Ruhe. Das funktioniert nicht mehr, denn jetzt ist man selber Opfer. So, jetzt habe ich aber genug geredet oder genug mich aufgeregt, jetzt wollen wir mal zu den Artikeln kommen. Das sind die ersten 10, die ich rausgesucht habe. In diesem Zeitraum von circa 2, 3 Wochen habe ich weit über 50 gefunden. Aber ich wollte jetzt mal mit 10 anfangen, die noch nicht mal spektakulär sind, so wie die Mia in Kandel, die habe ich rausgelassen. Oder andere, also das junge Mädchen in Darmstadt, die habe ich komplett rausgelassen. Ich habe alltägliche Sachen genommen, die in den Jahren davor, in unserer schönen Zeit, wenn wir sagen, unsere Kindheit, früher war alles besser. Ich weiß, das ist immer Quatsch, dieses Pauschale, aber was den öffentlichen Raum angeht, was die Sicherheit im öffentlichen Raum angeht, war früher alles besser. Ich kann mich an keine einzige Vergewaltigung im öffentlichen Raum erinnern. An ganz seltene Fälle, dass Prügeleien, die es natürlich früher auch gab, mit Messer tödlich endeten. Also mit Messern ausgetragen wurden, aber durch Messer dann tödlich endeten. Es gab auch natürlich immer Gruppenprügeleien, wenn ich sag mal Hooligans aufeinander gekommen sind, aber das Mannstärken von Hunderten, 50, 60, 80, 100 Leuten gegen andere 100 Leute, meistens sind es denn andere Ethnizitäten, Ethnien, gegeneinander, meistens zu 99% sind ja noch nicht mal Deutsche involviert, auf beiden Seiten. Es hat sich total geändert. Und zwar ist der erste Fall ein sogar prominenter Fall vom Ex-Bundesliga-Profi Leon Andreasen, der in der Nacht von oder in der Nacht auf Sonntag von einer Männergruppe bewusstlos geschlagen wurde. Und zwar hat er in der Innenstadt einen Streit gehört zwischen einer Gruppe von Männern und einer Frau und wollte diesen Streit schlichten. Und was machen die Männer? Lassen von der Frau ab und prügeln den Leon Andreasen zu Boden, treten ihn noch am Hinterkopf, kriegt er dann noch einen Schlag, obwohl er schon fast bewusstlos ist und auf dem Boden liegt, blutet stark. Er wird dann vom Freund ins Krankenhaus gebracht danach, nachdem er wieder wach wird. Und die Täter sind natürlich flüchtig, ist klar. Als der 34-Jährige, da lese ich es mal kurz vor, als der 34-Jährige dann über heftige Kopfschmerzen klagte, führten die Ärzte eine Nachuntersuchung durch. Die Diagnose Schädelbruch. Mehr ist nicht zu finden, zumindest nicht in den großen Zeitungen, in der Hannoverschen Allgemeine, in der Hatz. Da steht relativ klar, zwar auch wieder durch die Blume, wie man das mittlerweile kennt, Männer, Männergruppen, Jugendliche, das weiß man ja, man kennt ja die Chiffren mittlerweile. Dort steht aber relativ deutlich, zu welcher Klientel diese Männergruppe gehört hat. Was mir an diesem Fall auch wieder auffällt, das werden wir dann auch noch später debattieren im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre hoffentlich, warum das so ist, dass wenn Männer, in diesem Fall europäische Männer, wir Männer, ich sag mal wir normalen Männer, die nichts mit diesen Prügeleien und mit diesen sexuellen Belästigungen zu tun haben, Frauen helfen. Ganz oft liest man das. Die Frau soll sich bei der Polizei bitte melden als Zeugin. Das bedeutet, die Männer, die edlen Retter in scheinender Rüstung, helfen der Frau, werden dann zusammengeschlagen und anscheinend hält es die Frau, die gerettet wurde, dann nicht für nötig, die Polizei zu rufen und dann eben, ich sag mal, wenn sie in eine Bar läuft oder in eine Diskothek oder in ein angrenzendes Geschäft oder auch gerne nach Hause läuft, egal wie, die Polizei ruft, wenn sie schon gerettet wird, also ganz oft lese ich das in diesem Fall jetzt auch wieder, dass die Frauen einfach wegrennen und den Retter im Prinzip im Stich lassen und sich dann auch gar nicht mehr drum kümmern. Das ist für mich ein Symptom unserer Gesellschaft, dass etwas schief läuft. Also es gibt immer noch, es wird wahrscheinlich weniger geben als früher, das stimmt wohl, es gibt immer noch diese Leute, die helfen wollen, also die Retter, man kann sie nennen, wie man will, man kann sie naiv nennen, man kann sie edel nennen, man kann sie neutral finden, also Männer, die Frauen in Not helfen, aber ganz oft, wirklich, ganz oft liest man dann als letztes in einem Artikel, die Frau möge sich bitte bei der Polizei melden, sie ist als Zeugin gesucht. Das heißt, Frauen laufen dann echt weg und haben keinerlei Bewusstsein dafür, dass sie gerade aus einer ganz, ganz schlimmen und potenziell noch viel schlimmeren Lage gerettet wurden von einem Mann, von einem guten Mann. Das macht mir Sorgen und da bin ich regelmäßig wirklich ärgerlich drüber. Der zweite Fall ist von einer 23-Jährigen, die in Hanau vergewaltigt wurde. Der Mann natürlich wieder auf der Flucht, natürlich wieder eine Vergewaltigung im öffentlichen Raum. Und zwar habe ich das vom Fokus. Dort wird ein Video gezeigt, im Artikel selber steht nicht viel. Das Fahndungsfoto, das gezeichnete, da sieht man relativ klar, dass es ein Bewohner aus dem sogenannten ominösen Südland ist. Eine 23 Jahre alte Frau ist am Montag im hessischen Hanau vergewaltigt worden. Der Täter bedrängte sie gegen 14.45 Uhr, also zu einer normalen Uhrzeit, wo jeder normale Mensch an Arbeit denkt oder wenn er zurückkommt von der Arbeit nochmal zum Einkaufen geht. Aber keine Angst hat, wie, ich sag mal, wenn es nachts ist, wenn es dunkel ist, da hat jeder so ein bisschen intuitiv ein bisschen Angst oder ist ein bisschen vorsichtiger. Aber um 14.45 Uhr, also bedrängte sie gegen 14.45 Uhr in dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schnurstraße und verging sich dort an ihr. Also mitten im Treppenhaus. Anschließend floh er. Der Fokus, wie jedes andere große Medium, hat natürlich eine ganz, ganz tolle Täterbeschreibung. Der mutmaßliche Täter hat schwarze, kurze Haare, einen Dreitagebart und ist ca. 1,80 Meter groß und schlank. Diese Täterbeschreibung ist natürlich ganz wichtig. Das kann ein Asiate sein, das kann ein Indianer sein, das kann ein Deutscher sein, ein Finne, das kann ein Italiener sein. Oder eben, wenn man sich dann die Skizze anguckt, dann kann das jemand sein aus dem Südland. Ja, der dritte Fall ist aus Linz, also in Österreich. Das habe ich mit reingenommen, weil die Österreicher haben dieselben Probleme wie wir, es ist dieselbe Klientel. Sie sind, das ist natürlich auch ein deutschsprachiges Land, das heißt, ich kann dort die Zeitung auch lesen. Seid mir nicht böse, Österreich gehört für mich fast zu Deutschland dazu. Darum, nehme ich das bei den Einzelfällen, zumindest bei den deutschen Einzelfällen, hier mit rein. Ich werde noch eine Ausgabe machen, auch eine regelmäßige Einzelfall für Einzelfall internationale Edition. Man glaubt gar nicht, wie viel auch da zusammenkommt, wenn man hier natürlich ein bisschen gezielter danach sucht, aber man glaubt es wirklich nicht. Der dritte Fall ist eine Sexattacke und zwar in einer Eisdisco, in der Linzer Eisdisco. Und zwar ist eine 13-Jährige von 4 Afghanen sexuell attackiert worden. Sie steht unter Schock, das ist natürlich klar. Der Wochenblick hat aus Polizeikreisen erfahren, dass es 4 afghanische Asylanten sind. Sie stürzten sich auf das hilflose Mädchen und begrapschten sie im Intimbereich. Das ist natürlich auch alles Euphemismen, ne? Man weiß, was das bedeutet. Weitere Details zur Tat sind derzeit noch unklar, folgen aber noch. Das verstörte Mädchen hat sich dann an Sicherheitspersonal gewandt und Personal hat sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die afghanischen Täter schnell ausfindig machen, sie werden alle angezeigt. Der Haupttäter soll erst 12 Jahre alt sein, also hat in seinem Pass, den er, ne, steht dann wahrscheinlich so wie bei 99,9% aller Fälle, der 1.1. als Geburtsdatum. Der Haupttäter ist, wie gesagt, erst 12 Jahre alt, angeblich, trägt jedoch schon einen Vollbart. Da fragt man sich, wie doof sind eigentlich in diesem Fall die österreichischen Behörden. Aber wir haben das ja bei unseren Behörden schon so oft gehört und gesehen. Da werden Afghanen, Syrer, Iraker, Eritreer, Gabuner, Nigerianer eines Schwerverbrechens beschuldigt. Und da steht dann 13, 14, 15 und der hat dann Grauschläfen und Falten, die so groß sind wie der Grand Canyon. Man fragt sich wirklich, sind unsere Behörden so doof, naiv oder steckt da irgendwas hinter? Ich lasse das jetzt mal offen. So, der vierte Fall ist von der Zeitung Der Westen. Ich lese mal kurz den Titel vor. Frau wird in Gelsenkirchen von Männern bedrängt. Als ein 23-Jähriger eingreift, eskaliert die Situation. Das ist schon am 15. Dezember passiert, aber am 12.01. ist jetzt erst davon berichtet worden. Ein junger Mann, 23, ist übel verprügelt worden. Die Polizei wendet sich jetzt erst an die Öffentlichkeit, weil sie die Täter natürlich auch wieder nicht gefunden hat. Bei der fehlenden Manpower ist es auch klar, unsere Polizei wird kaputt gespart, hat den Blitzermarathons natürlich auch ein paar andere wichtigere Dinge zu tun. Ja, der Mann kam damals zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen an. Als er anschließend zur Grenzstraße unterwegs war, hörte er in Höhe der Bushaltestelle Musiktheater Hilferufe einer Frau. Sie wurde laut dem Zeugen von einer Männergruppe bedrängt und angefasst. Der Mann beschloss zu helfen und wurde so selbst zum Opfer. Die Männer gingen mit Schlägen und Tritten auf den 23-Jährigen los und das war so heftig, dass er zu Boden stürzte und zeitweise das Bewusstsein verlor. Auch das muss man sich einmal vorstellen. Das wird hier so lapidar geschrieben. Das Bewusstsein verlieren heißt heftige Schläge und Tritte gegen den Kopf. Und auch dann haben sie nicht von ihm abgelassen. Er musste notoperiert werden im Krankenhaus. Das muss man sich mal bitte vorstellen. Die Angreifer konnte er später leider nicht mehr beschreiben. Die Polizei sucht jetzt deshalb nach der Frau, die von den Männern bedrängt wurde. Sie hat sich bisher nicht bei den Beamten gemeldet. Das heißt, sie ist denn wohl, während er malträtiert wurde, während er brutal zusammengeschlagen wurde und um sein Leben kämpfen musste, ist sie abgehauen, hat anscheinend dann noch nicht mal die Polizei gerufen oder andere Leute um Hilfe gebeten. Bitte helft diesem Mann, der hat mir gerade mein Leben gerettet oder meine sexuelle Integrität gerettet. Das ist das, was ich eben auch gemeint habe. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und wer das liest, der denkt sich, warum soll ich Frauen helfen, wenn die dann abhauen und mir nicht helfen? Und sei es nur, um Hilfe zu schreien für mich. Ich weiß nicht, wie man in dieser Lage Herr werden möchte, wenn wir, ich sag mal, wir guten Bürger uns nicht gegenseitig helfen. Und sei es nur, jemandem, der einem geholfen hat, auch zu unterstützen. Und das ist jetzt ein Aufruf an die Frauen, die potenziell Opfer von sexuellen Attacken werden und darauf angewiesen sind, dass gute Männer ihnen helfen. Diese guten Männer werden aber garantiert mit jedem dieser Artikel, mit jeder dieser Situation weniger. Der fünfte Fall ist ein ganz, ganz perfider. Man sieht bei dem Artikel auch ein Foto mit ganz, ganz viel Blut. Da jeder, der eine Großmutter hat oder eine ältere Mutter, natürlich auch einen älteren Vater, da geht das Messer in der Tasche auf. Man kriegt so eine Wut. Und zwar ist das in Berlin-Zehlendorf passiert. Letzte Woche, da hat ein unbekannter Mann eine Seniorin, die 87 Jahre alt ist, überfallen und hat ihr die Handtasche geraubt. Dabei ging er so brutal vor, dass die Frau schwer verletzt wurde. Der Täter ist flüchtig. Natürlich auch wieder flüchtig. Wäre unlustig, wenn man mal einen Täter fangen würde. Und zwar ist er mit dem Fahrrad geflüchtet. Wahrscheinlich hat man ihm das gespendet. Das hat man ja damals am Anfang der Flüchtlingskrise mitbekommen, dass man für die Flüchtlinge Fahrräder spenden soll. Und so rassistisch, wie wir bösen Deutschen sind, haben wir das natürlich auch zu 10.000-fach gemacht. Ja. Dieser Täter hat ihr also die Handtasche so weggerissen, dass sie so schwere Verletzungen im Gesicht hatte, dass man am Anfang sogar dachte, und das hat auch der Artikel zuerst so wiedergegeben, dass die Verletzungen im Gesicht vom Messer des Täters, das er wohl auch dabei hatte, stammten. Das ist nicht mehr so, hat man zurückgenommen. Man hat mittlerweile gesehen, dass diese schweren, schweren Verletzungen daher rühren, dass er die Seniorin nach dem Raub oder während des Raubes noch mitgezogen hat auf dem Boden. Und ja, ihr Gesicht ist wohl fast so zerstört, dass man das Gesicht kaum noch erkennen kann. Man wird so sauer. Man wird so sauer. Und wenn man das einmal im Monat hört, einmal in der Woche, dann ist man schon sauer. Weil, wie gesagt, auch das hat man früher so nie gehabt. Wir hatten ein wunderschönes, sicheres Deutschland. Und jetzt liest man das nicht jeden Monat, nicht jede Woche, nicht jeden Tag. Man liest es jeden Tag 4, 5, 6, 10, 20 Mal mitunter. Und ich gebe zu, das ist mittlerweile eine Obsession von mir. Ich scanne die Tageszeitungen und ich lese ziemlich viel. Ich scanne die Tageszeitungen mittlerweile danach, weil ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Was natürlich auch nicht stimmt, aber das ist dieses Gefühl. Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner, diese Sachen aufzuheben. Im Prinzip zu einer Chronik zusammenzufassen. Denn in 10, 20 Jahren glaube ich nicht, dass es noch irgendjemanden hier in Deutschland interessiert. Wenn die Tendenzen, die wir jetzt schon sehen, so weitergehen, die Zensur, das Verschweigen, das Negieren, das Relativieren, wird mit jedem Jahr, in dem die Demografie uns nicht gut gesinnt ist, nimmt das Interesse an diesen Taten oder an der Aufklärung dieser Taten im Gesamtkontext nimmt ab. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht mache und ich versuche es so genau wie möglich zu machen, ich schreibe auch im Hintergrund an einer kleinen Chronik, an einem kleinen Buch, es ist mir ein Grundbedürfnis, dass die Opfer vielleicht keine Namen haben, so wie Mia zum Beispiel, also diese Seniorin wird für immer anonym bleiben, aber dass die Opfer zumindest eine Stimme bekommen im Nachhinein, dass man sieht, was hier passiert ist, dass Leute auch in 10, 20 Jahren noch nachlesen können und nachhören können, was mit diesem schönen Deutschland passiert ist. Denn in 20, 30 Jahren wird sich keiner daran mehr erinnern, vielleicht nicht mehr erinnern wollen. Und die Leute, die es wollen, werden sich vielleicht dann schon gedacht haben oder gesagt haben, ich muss hier raus aus diesem Deutschland. Ich lese mittlerweile ganz, ganz, ganz oft, dass Leute entweder schon ausgewandert sind oder auswandern wollen. Auch dieser Trend wird sich verstärken. Ganz viele Menschen werden schweigend gehen und ich möchte nicht schweigen. Ich möchte nicht mehr schweigen. Ich möchte es zumindest festhalten. Eine Lösung habe ich auch nicht, zumindest keine, die man öffentlich sagen darf, ohne als, naja, ihr kennt das alles, betitelt zu werden. Aber ich möchte es zumindest festhalten. So, der sechste Fall ist ein Fall, den ich von der Welt habe, von Welt Online. Und zwar greifen hier am Hauptbahnhof in Hamburg mehrere unbekannte Täter Frauen gezielt mit Pfefferspray an. Bei zwei Überfällen in Hamburg sind am frühen Mittwochmorgen drei Frauen verletzt worden. Die Täter, die alle unerkannt flüchten konnten, surprise, surprise, waren bei den Taten in St. Georg und Hohenfelde überaus brutal vorgegangen. Sie sprühten ihren wehrlosen Opfern unter anderem Reizgas in die Gesichter. Nach den Männern wird gefahndet. Haha. Der erste Überfall ist auf dem Weg zum Taxi. Um 0.45 Uhr wurden zwei Frauen angegriffen, 24 und 27 Jahre alt. Ein Mann ergriff die Handtasche der 24-Jährigen und zerrte daran, woraufhin die Geschädigte zu Boden stürzte. Wieder mit einer so großen Brutalität, dass diese junge Frau zu Boden stürzte. Es gelang ihr allerdings, ihre Tasche festzuhalten. Einer der Täter sprühte der Frau nun Pfefferspray ins Gesicht und versuchte ihr, ihren Koffer zu entreißen. Auch diesen konnte die 24-Jährige zusammen mit ihrer 27-jährigen Freundin festhalten. Die 24-Jährige erlitt laut Polizei Augenreizungen. Die 27-Jährige eine Prellung am Knie. Ja, beide mussten natürlich ambulant behandelt werden. Etwa eine halbe Stunde später wurde eine 23-Jährige an der Lübecker Straße unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerissen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Selbstverteidigung auskennt, mit Kontaktsport, der weiß, was es bedeutet, wenn ein Mann eine Frau in den Schwitzkasten nimmt. Die Frau hat sofort Todesangst, denn der Mann ist generell stärker, kann ihr also, wenn er es drauf anlegt, sofort das Genick brechen. Das heißt, die Frau hat Todesangst gelitten. Auch das ist natürlich nur ein kleines Nebendetail, was niemanden interessiert. Warum auch? Es ist einem ja nicht selber passiert. Schwitzkasten hört sich zudem noch sehr lustig an. Das ist auch wieder ein schöner kleiner Euphemismus, den Zeitungen und Presse und Fernsehen generell gerne vermitteln, gerne mit relativierenden oder gerne relativieren mit solchen Worten. Ja, als sie sich umdrehte, bemerkte sie zwei Männer, von denen einer ihre zu Boden gefallene Handtasche durchsuchte. Dieser Mann forderte nun Bargeld von der Geschädigten und sein Begleiter sprühte ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Die Geschädigte erlitt Gesichtsrötung, er musste allerdings nicht ärztlich versorgt werden. Okay, das ist ja schon mal gut. Die beiden werden als überaus schlank betitelt und mit südländischem Erscheinungsbild. Beide konnten flüchten, in diesem Fall ohne Beute, was auch gut ist. Ja, beide sind circa 25 Jahre alt, dunkle Kapuzenjacken. Das war dieser Fall. Der siebte Fall ist schon im Sommer passiert, aber das wird jetzt erst, der Artikel ist vom 9.01.2018. Das bedeutet, jetzt beginnt der Prozess. Die große Strafkammer im Landgericht Hamburg möchte jetzt den 29-jährigen Cengiz D. überführen. Und zwar hat er an einem schönen Sommermorgen, ist er über den Balkon einer 82-jährigen Seniorin eingebrochen und hat sie mehrfach brutal vergewaltigt. Da er HIV-positiv ist, musste diese arme Seniorin, diese arme 82-Jährige, die in ihrer eigenen Wohnung wahrscheinlich nie wieder sicher sein wird, sich nie wieder sicher fühlen wird, bis sie dann stirbt. Wie gesagt, musste sie ein Martyrium von mehreren Stunden überleben, indem sie vergewaltigt wurde 5-mal und musste dann auch noch mehrere Monate Angst haben, mit HIV angesteckt zu werden, weil er HIV-positiv war. Der aus Mazedonien stammende Angeklagte soll von der Seniorin nach der Misshandlung Geld gefordert haben. Als die Frau ihm einen Schein geben wollte, habe er ihr das Portemonnaie aus der Hand gerissen und die Wohnung mit 2,50-Euro-Scheinen verlassen. Ja, dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Ich will den Artikel auch nicht weiter vorlesen. Es geht jetzt nur noch um die Vernehmung hier. Der achte Fall handelt von einem Schwarzfahrer. Das ist kein Wortspiel, das ist ein echter Schwarzfahrer im Nahverkehr. Ein Schwarzfahrer in Berlin droht einem Kontrolleur, den Kopf abzuschneiden. Das ist wahrscheinlich eher afrikanische als muslimische Folklore. Da geht es darum, dass ein 28-Jähriger kein Ticket hat, wurde beim Schwarzfahren erwischt, kurz vor dem Eintreffen im Berlin-Ostbahnhof. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, wollte der Schwarzfahrer flüchten, doch der Kontrolleur hielt ihn fest. Es kam zur Auseinandersetzung, bei der der 28-Jährige dem Bahnmitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Der 46-jährige Kontrolleur erlitt dadurch Schwellungen. Die Beamten leiteten gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ein. Ebenfalls am Berliner Ostbahnhof wurde ein 27-jähriger Mann ohne gültigen Fahrschein erwischt. Das heißt, es ist also ein anderer. Wir wissen ja auch, also jeder, der Zeitung liest, weiß, dass das täglich hundertfach passiert, eher hundertfach als zigfach. Die Bundespolizei wurde hinzugezogen. Der Mann aus Cottbus, wie es so schön heißt, beleidigte die Kontrolleure heftig und zog sogar ein Küchenmesser, mit dem er in Richtung eines 32-jährigen Kontrolleurs deutete und ihm drohte, den Kopf abzuschneiden. Lustig ist natürlich, dass man hier liest, der Mann aus Cottbus. Irgendwo habe ich das auch gelesen, dass ganz oft ganz viele Cottbusser sind mittlerweile dabei, die in solchen Sachen. In Cottbus ist ein großes Auffanglager, die fahren ganz oft nach Berlin natürlich. Mit dem Cottbusser möchte man von Seiten der Zeitung natürlich irgendwie zeigen, ja, Es ist diese Art Selbstzensur, kennt man aus dem Presserecht. Die haben sich selber einen Maulkorb verpasst. Der Cottbusser hört sich besser an als der Schwarzafrikaner oder der Nigerianer oder der was weiß ich. Wir wissen, wer das ist. Wir wissen, dass es kein Cottbusser ist. Ja. Aber so streut man den Menschen Sand in die Augen. Und wenn auch nur 20% oder auch nur 10% das glauben, so hat man 10% weniger Menschen, die daran glauben, dass etwas schiefläuft in diesem Land. Sondern die sagen sich, ja genau, diese Cottbusser, diese bösen Ostdeutschen. Der neunte Fall ist ein ganz perfider Fall. Und zwar hat er sich natürlich auch wieder in Berlin zugetragen, wo sonst. Der Titel im Fokus heißt »Leiche im Müll abgeladen«. Paar soll Frau mit Sexfolter zu Tode gequält haben. Eine schwer entstellte Frauenleiche ist am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten 2017, in einem Schuttcontainer in Berlin-Wedding aufgefunden worden. Die Frau wurde offenbar Opfer eines Paars, das auf bizarre Sexfolterspiele steht. Ja, steht denn hier im Artikel, dass die Frau von den mutmaßlichen Tätern zu Tode gefoltert wurde? Die Frau hat die Peiniger wohl in einem Internetforum kennengelernt, mehrere Male getroffen. Beim letzten Treffen in einer angemieteten Wohnung in der Führerstraße ist denn die Frau über einen langen Zeitraum zu Tode gequält worden sein. Dann sollen sie ihr Opfer in einen Teppich gewickelt haben und in den Schuttcontainer deponiert. Und jetzt kommt der Kasus Knaxus. Offenbar versuchten sie anschließend, sich in die Türkei abzusetzen. Am Flughafen konnten Zielfahnder der Polizei das Paar jedoch festnehmen. Offenbar versuchten sie anschließend, sich in die Türkei abzusetzen. Für mich ist das ganz klar eine weitere Chiffre, die wir auch gar nicht weiter besprechen müssen. Auf zum nächsten Fall. Und zwar zum letzten, zum zehnten Fall. Da geht es auch wieder um eher afrikanische Folklore. In der Welt Online ist der Titel »Lebenslang für die Mutter, die ihr Kind köpfte« vom 5.01.2018. Maya wurde nur 4 Monate alt. Ihre Mutter soll sie erst erstickt und ihr dann den Kopf abgetrennt haben. Nun muss die 24-Jährige lange ins Gefängnis. Doch die Verteidigung will das Urteil anfechten. Und zwar ist das eine Afrikanerin, die ihr Kind getötet hat, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, den sie auf der Flucht kennengelernt hat. Er stammt aus dem Sudan, sie selber entweder aus Eritrea oder Äthiopien. Entweder weiß sie das selber nicht oder sie hat den Behörden verschiedene Angaben gemacht und die Behörden interessiert es einfach nicht. Sie nehmen das einfach so hin. Sie haben das damals einfach so hingenommen, als sie eingereist ist. Sie haben es angenommen, als das Kind hier in Deutschland geboren wurde und ja irgendwie auch einen Ausweis bekommen haben musste. Also keiner weiß auch, welche Nationalität das getötete Kind hat. Wahrscheinlich haben sich die Behörden gedacht, das ist sowieso egal, das Kind stirbt ja sowieso bald. Sie hatten recht. Mir fehlen hier die Worte. Und zwar kam es anscheinend immer wieder zu Zerwürfnissen zwischen den beiden. Der Mann wurde dann auch aus der Wohnung verwiesen. Der Mann aus dem Sudan, ihr Freund wohl, kein Ehemann, sondern ihr Freund. Und dann hat sie das Kind umgebracht und hat es geköpft. Und zwar ist ihr Hauptmotiv gewesen, mit dem Kind werde ich nichts. Naima M. habe nach der Trennung vom Partner ein anderes Leben, ohne das Kind in Frankreich führen wollen. Also der Sozialtourismus ist jetzt von Deutschland nach Frankreich anscheinend unterwegs, zumindest in diesem Fall. In Frankreich, zumindest in Paris, sind ja auch sehr, sehr viele Schwarzafrikaner mittlerweile. Da hat sich ja, ich glaube sogar auf dem Champs-Élysées selber, ein riesengroßes Zeltghetto gegründet. Da hat man also auch Anknüpfungspunkte. Es ist keine Tat aus Wut, sagte er. Also der Verteidiger anscheinend, warum man auch immer diese Tat verteidigen möchte. Die Angeklagte sei voll schuldfähig. Weitere psychiatrische Gutachten sind nicht notwendig. Die Frau ist anscheinend dann auch geflohen nach Frankreich. 4 Monate später wurde sie aber verkleidet im Stadtgebiet von Soltau gefasst. Regungslos hörte sie während der Urteilsbegründung ihrem Übersetzer zu. Erst habe sie das Mädchen erstickt, vermutlich mit einem Kissen oder einer Decke, zeigte sich das Gericht am Donnerstag überzeugt. Wir werden Revision einlegen, kündigte der Verteidiger an. Meine Mandantin ist als Täterin nicht überführt. Diese Helfershelfer von diesen Menschen kann ich nicht verstehen. Ich weiß, wir haben hier einen Rechtsstaat und jeder hat das Recht auf einen Anwalt, aber das Urteil denn auch noch anfechten und so zu tun, als wenn seiner Mandantin Unrecht geschehen wäre, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, falls jemand diesen Horror bis eben gerade noch verfolgt hat, also falls einer durchgehalten hat, möchte ich mich bedanken für die Beharrungskräfte. Meiner Meinung nach muss das festgehalten werden. Ich selber, mir ist selber beim Vorlesen, wie auch beim vorherigen Lesen in den letzten Wochen, mir wird regelmäßig schlecht. Aber was soll man machen? Und wenn es nur als Zeitzeuge ist, wir müssen diesen Menschenverbrechen ins Auge sehen. Und wir müssen es festhalten. Jeder, der eine eigene Story zu erzählen hat, ist eingeladen, mir zu schreiben. Jeder, der auch zu anderen Themen was zu sagen hat oder einfach nur mal seinen Frust abladen möchte, ich kann jeden verstehen und ich lade jeden herzlich ein, zu schreiben, wie zu jedem Thema. Kritik ist auch gern gesehen. Ich möchte mich permanent verbessern. Ich möchte, dass dieser Podcast ein Erfolg wird, denn ich glaube, dass nicht nur mir das wichtig ist, ich glaube, dass zunehmend Menschen aufwachen, die lange Zeit damit gerungen haben, die lange Zeit ihre Augen zugekniffen haben und gesagt haben, nein, es ist ja gar nicht so schlimm. Unsere Medien, unsere Politiker, die sagen permanent, es ist alles nicht so schlimm, also stimmt das schon irgendwie. Meine Lebensrealität sagt mir zwar etwas anderes, aber wird schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, dass immer mehr Menschen es nicht mehr schaffen, ihre Augen zuzukneifen und so langsam den neuen Morgen bemerken. Und zwar den neuen Morgen, der dunkle Wolken am Himmel führt mit heftigen Gewitterschauern.